Ja, vielen Dank, Herr Mürtinen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich glaube, für ein paar Fragen wird es noch reichen.
Ja, das ist durchaus ein Problem, mit dem die meisten Postkonfliktstaaten zu kämpfen haben. Also ich kenne das selber aus Osttimor, vor allem, wo ich mit jugendlichen Gangmitgliedern und Kampfsportgruppen gearbeitet habe. Es sind Menschen, die in einer also mit Gewalt aufgewachsen sind und einen Staat, der wenig Legitimität hatte. Und viele von den, besonders bei den, wenn es sich um Widerstandskämpfer handelt, wurde ihnen auch oft gelehrt, sich gegen den Staat, gegen die staatlichen Autoritäten zu widersetzen und diese als nicht legitim anzusehen. Und es ist dann schwer, das dann aus dieser Denke rauszukommen. Besonders wenn es den Anschein hat, dass die neuen demokratischen Führer nicht unbedingt diese gleichen Werte dann wirklich in ihrem Herzen tragen. Ob ein Tachi zum Beispiel ein lupenreiner Demokrat ist, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe da schon auch andere Einschätzungen gehört. Sollte ich noch sagen? Mir ist auch gerade wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte. Alte neue Kriege, da stimme ich mit Ihnen komplett überein, dass man, das ist zwar auch quasi meine Kritik, dass bei diesen Theorien dann vergessen wird, wie es also unterhalb der quasi der offiziellen Verlautbarungen, dass es im Zweiten Weltkrieg ging zum Faschismus gegen Demokratie, ja, das war Teil davon, aber durchaus ökonomische Gründe. Identität natürlich ein zentraler Faktor. Holocaust basierte nur auf Identität. Das ist also ein riesengroßes Problem, finde ich, bei diesen Theorien, dass da halt vieles dann, was nicht in die Theorie reinpasst, dann einfach außen vor gelassen wird. Auch also nicht staatliche Akteure, die Partisanengruppen in Südosteuropa, in Osteuropa, verschiedene auch andere Partisanen, ähnliche Gruppe oder Privatarmeen in Südostasien, im Pazifikraum. Das alles also passt nicht in diese alte, neue Schemata rein. Was dazu noch kommt, wenn man sich diese Probleme von Ex-Kombatanten oder aus Krisengebieten kommenden, Konfliktsituationen kommenden mit der staatlichen Obrigkeit und mit einem Demokratieverständnis anschaut, das war in Europa, fast überall in Europa auch der Fall nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab sowohl von der links im politischen Spektrum als auch rechts im politischen Spektrum Gruppen von Ex-Kombatanten, die dann aktiv gegen den Staat, gegen diese neue demokratische Ordnung dann gekämpft haben, sei es die Faschisten des Freikorps zum Beispiel hier oder auch ethnische Milizen in Osteuropa. Also mein Großvater in Finnland war Kindersoldat im finnischen Bürgerkrieg nach dem Ersten Weltkrieg. Also die da auch wieder diese neuen, die Akteure der neuen Kriege gab es schon auch in den alten Kriegen. Das mit der Rhetorik und der Praxis bei der Emanzipation, das ist nicht nur bei der GAMSO, das ist natürlich auch und auch nicht nur bei bewaffneten nichtstaatlichen Akteuren so, dass man das eine sagt und das andere macht. Das ist dann auch bei vielen, leider auch bei vielen der Befreiungsbewegungen der 60er, 70er Jahre, 80er Jahre genauso gewesen, sei es jetzt die ZANU-PF in Zimbabwe oder Sandinistas in Nicaragua. Da gab es die Rhetorik während des Kampfes und was dann halt danach kam, war ziemlich anders. Leider. Also das war einerseits wird der Islam betont und das also die emanzipatorische Seite des Islam betont und zweitens dann auch, was sehr stark in Aceh war, war zu betonen, dass es ein acehnesischer Islam ist und dass in der acehnesischen Kultur Männer und Frauen schon immer gleichgestellt waren. Dem so ist, wenn man dahingestellt. Aber es gibt durchaus eine sehr starke historische Rolle von Frauen in der politischen Szene in Aceh. Und also jetzt, wo ich im September in der Sahara gearbeitet habe, ist bei der Polisario auch sehr ähnlich die Argumentation. Wir haben eine muslimische Kultur, aber es ist eine Sahrawi-Kultur, die anders ist als die algerischen oder die marokkanischen oder die libyschen Muslime. Bei uns war immer alles egalitär. Deshalb können, müssen, sollen Frauen auch mitkämpfen in der Polisario. Ja, das ist eine gute Frage. Also die Prozesse sind immer kompliziert, haben Sie komplett recht. Aber ich würde sagen, die sind vielleicht noch ein Tick komplizierter bei den nichtstaatlichen Akteuren. Das hängt jetzt davon ab, also was für ein Staat es ist oder wie gut die Staatlichkeit aufgebaut ist. Aber wenn man sich dann, also zum Beispiel die mittelosteuropäischen Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges, Ende des Warschauer Paktes anschaut, gab es da auch gewissermaßen einen DDR-Prozess, also auch in der DDR. Die NVA wurde abgewickelt, die Waffen wurden eingelagert, teilweise auf dem freien Markt vertickert für gutes Geld. Die Demobilisierung war sehr schnell und dann wurden die reintegriert und es gab dann halt, also weil es eine sehr gute Bürokratie gab, war sofort klar, also wer hat was für eine Ausbildung, was kann er oder sie machen. Es gab dann ein System, das es auffangen konnte, kamen ja zur Agentur für Arbeit und wurden dann halt weitervermittelt. Also in dem Sinne schon einfacher, weil das, also die, da musste man nicht erstmal mit der DDR-Regierung verhandeln, okay, wer war denn dann bei euch in der NVA? Ach, ihr wollt es nicht sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Also in dem Sinne schon einfacher. Was auch, ich habe vielleicht mal gerade neulich so einen Artikel gesehen über Sicherheitsdienste in Ostdeutschland und viele von denen bestehen eigentlich aus ehemaligen NVA-Einheiten, bei denen auch die Kommandostruktur quasi aufrechterhalten wurde. Also da ist dann halt der Major, ist dann jetzt der Chef und dann gibt es die Fußsoldaten. Also diese Prozesse gibt es nicht nur in den Postkonfliktstaaten Asiens oder Afrikas, die gibt es auch bei mir um die Ecke in Brandenburg.
Ja, nochmal vielen Dank, Herr Mürtin, dass Sie heute zu Gast waren und für Ihren Vortrag. Wir haben natürlich auch nächste Woche, also erstmal, wenn es noch Bedarf gibt, weiter zu diskutieren. Wir gehen jetzt gleich noch was essen ins griechische Restaurant Kalimera. Wer mitkommen möchte, ist natürlich gerne eingeladen dazu. Wir haben natürlich auch nächste Woche wieder einen Vortrag hier in der Ringvorlesung. Und zwar haben wir Professor Dr. Lisette Gebhardt aus Frankfurt zu Gast. Sie ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Japanologin. Und das Thema ist dieses Mal, nächstes Mal, das Konfliktpotenzial nach Fukushima, Kritik am System Japan. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch an diesem Vortrag Interesse hätten und wenn wir uns hier wiedersehen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.